Die nachfolgende Sendung ist für Menschen mit Sexualität ausdrücklich geeignet und wurde, da sie explizite Sprache enthält, vom Komitee für altersgerechte Sprache mit dem Prädikat
boah, krass
bedacht. Triggerwarnung. In dieser Episode werden mitunter kontext- und wahllos sexuelle Begriffe ohne weitere Vorwarnung genannt.
Wir bräuchten endlich mal einen politischen Beschluss dazu, dass sexuelle Bildung ein Thema ist, wie gesunde Ernährung auch, dass das einfach dazugehört. Für ErzieherInnen, für Lehrkräfte, für alle möglichen Menschen und dass Eltern viel, viel, viel stärker daran eingebunden werden. Ich bin Caroline Heine und bin Sexualpädagogin.
Dingster Boomster, ein Podcast über, na, ihr wisst schon, was uns zwischen den Beinen wächst oder auch nicht, wie wir es anrufen und was das mit uns macht.
Wie wird man Sexualpädagogin? Warum? Was waren so deine Motivationen?
Keine Ahnung, ich war jung und hatte keine Ahnung. Ich hatte gar keinen Plan, was ich machen will. Ich bin aus Versehen nach Merseburg gekommen. Dann wollte ich eigentlich Medienpädagogin werden und dann bin ich in diesen Schwerpunkt reingerutscht, diesen sexualpädagogischen Schwerpunkt und habe sehr schnell gemerkt, dass das ein Thema ist, zu dem ich was zu sagen habe, zu dem ich was sagen kann. Und das wurde dann auch direkt im Anschluss mein beruflicher Schwerpunkt, weil ich dann in die Schwangerenberatung gegangen bin und Sexualberaterin geworden bin. Also das blieb dann einfach mein beruflicher Weg.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Überschneidungen gibt zwischen Sexual- und Medienpädagogik.
Inzwischen ja. Also das war schon mein Diplomarbeitsthema, weil ich dachte, irgendwie ist das doch komisch, dass wir in unserer sexualpädagogischen Ausbildung die Medien völlig außen vor lassen. Und die Medienpädagogik wiederum lässt das Thema Sexualität in seiner Breite leider auch links liegen. Und dann haben wir keine Verknüpfung. Und ich habe das vor allen Dingen daran gemerkt, dass sich die Fragen der Schulklassen massiv verändert haben. Also die sind pornografischer geworden, expliziter geworden. Das fängt früher an, dass solche Fragen gestellt werden. Und gerade wenn ich in Schulen unterwegs bin, wo klar ist, die Kinder haben kein stabiles familiäres Umfeld, habe ich mich dann immer gefragt, mit wem redet ihr über diese Erfahrungen, die ihr da macht?
Was erzählen die so?
Alle möglichen Sachen von, also das Übliche, muss ich leider so sagen, sind Cybermobbing-Geschichten im Internet, in Klassenchats, die es gibt, die nicht moderiert sind. Fast in jeder Schule, in jeder Klasse kennen Leute oder haben das selbst erlebt, dass Bilder weitergeleitet werden. Dann unfassbar uneinordnbare Videos im Netz. Also ich habe auf YouTube gesehen, dass jemandem der Kopf abgeschnitten wird oder solche Sachen, also bis hin zu sowas, aber eben auch alle möglichen sexuellen Spielarten. Ist das so? Muss man das so machen? Warum machen die das so? Also ganz viele Warum-Fragen und Einordnen-Fragen. Also erzähl uns das mal bitte, du erwachsene Person. Naja, und dann eben ganz viel blöde anmachen. Und damit stehen die alleine und tauschen sich dann maximal untereinander aus und fehlt aber so eine aware, erwachsene Person, die einfach das einordnet, ja, und das ist ein Problem.
Wo könnte denn diese erwachsene Person herkommen? Also ist das was von der Schule gestellt werden sollte, müsste, oder wie kann man damit umgehen?
Ja, das ist die große Gretchenfrage. Also ganz Deutschland hofft auf die Biologielehrer, die werden es schon machen, aber die haben es nicht gelernt. Und das ist eigentlich das große Problem. Also es fehlt die Bildung für die Erwachsenen, die dann die Bildung für die Kinder eigentlich ermöglichen müssten. Es gibt immer so Leuchtturmschulen oder einzelne Personen, die das dann ganz gut können. Aber das reicht einfach nicht, weil wenn ich in eine Klasse gehe, werde ich da gelöchert von Fragen und kann das halbwegs beantworten, aber dann bleiben die mit noch mehr Fragen zurück und dann bin ich aber nicht mehr da. Und das müsste dann einfach zu Hause aufgegriffen werden. Aber es zeigt eben einfach auch, es ist für mich immer so ein Brennglas darauf, was in dieser Gesellschaft los ist. Also warum ist diese Sprachlosigkeit so groß nach wie vor? Ja? Was ist das Problem?
Warum
ist das so? Na, da sind wir eigentlich ein bisschen bei dem Thema, was ich mir geschickt habe. Dingsda Bumsda, ja, die Sprachlosigkeit fängt alleine schon beim eigenen Körper an. Wir lernen als Kinder nicht, angemessen über den Körper zu sprechen. Wenn ich sage kindliche Sexualität, dann sagen ganz viele, müssen wir das denn so hart bezeichnen? Können wir das nicht anders nennen? Also wir haben ein Unbehagen mit dem Thema Sexualität. Sexualität ist immer noch etwas, was Angst macht, weil es ist nicht gut in Schachteln zu packen, es ist irgendwie speziell und es ist nicht wirklich einhegbar und für viele Menschen offensichtlich negativ besetzt, angstbesetzt. Und deswegen möchten wir Kinder bitte davon fernhalten. Das fängt an damit, dass wir die Begriffe nicht wirklich nennen, dass wir versuchen, Kinder davon wegzuhalten, dass Kinder keine ernstzunehmende und respektvolle Antwort bekommen, wenn sie eine Frage stellen. Auch aus dem Grund, weil Eltern denken, du fragst mich das jetzt schon, was soll ich denn dazu sagen? Also ich hatte an einem Elternabend eine Mutter, die sich Sorgen gemacht hat, ob sie zu viel sagt, wenn sie ihrem 7-jährigen Mädchen erklärt, was ein Tampon ist. Die meisten merken, wenn sie eine Frage gestellt bekommen und antworten sollen, wie ungeübt sich das anfühlt und wie intim es sich dann dadurch anfühlt, weil es ungeübt ist. Und ich mich ganz komisch fühle, wenn ich meinem Kind gegenüber Penis sagen soll. Genau, also diese Ungeübtheit im Sprechen liegt, glaube ich, an unserem Gesamtverhältnis zum Thema Sexualität und dass Kinder immer noch so als gerne unschuldige und von diesem Thema nicht belastete Wesen gesehen werden. Also es ist kein integriertes Bild irgendwie. Und das geht natürlich weiter, wenn Menschen erwachsen werden. Wie nenne ich das denn dann? Das sagen erwachsene Frauen, ich, untenrum. So, ne? Dann wird es schwierig.
Vielleicht nochmal zurück zu dem Werdegang. Gab es da eine Überforderung oder gab es da vielleicht mal einen Moment, wo man überlegt hat, bin ich denn überhaupt schon reif? Habe ich überhaupt schon die Ausdrucksmöglichkeiten dafür? Dann offensichtlich mitgegeben war.
Es ist immer eine Übungs- und eine Trainingssache und auch eine Sache, wo aktuelle politische Diskussionen wieder mit einfließen. Beispielsweise eine Erkenntnis, die erst vor einigen Jahren da war, war, man erklärt Kindern ja gerne, zwei Menschen haben Sex, wenn sie sich sehr lieb haben. Und dann irgendwann bin ich so tiefer in diese ganze sexualisierte Gewaltdebatte eingestiegen und habe zum Beispiel gelernt, dass vielen Kindern erzählt wird, aber ich hab dich doch lieb. So, ne? Und dass ich heutzutage lieber sage, gut, wenn Menschen richtig Lust auf etwas haben und sich das richtig gut anfühlt, dann machen sie das. Also ne? Sozusagen so eine kleine sprachlichen Veränderungen, die begleiten meinen Alltag. Also das ist immer wieder wichtig, dass das angepasst wird. Und manchmal merke ich, okay, jetzt muss ich erstmal mich orientieren. Welche Sprache braucht die Gruppe oder die Person jetzt gerade? Oder warum fragt die mich jetzt diese Frage, so wie sie mich fragt? Was braucht die jetzt von mir? Das ist immer wieder einfach ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl und auch Erfahrungsraum, den ich dann natürlich immer weiter ausbaue. Und sicherlich gab es auch Situationen, wo ich daneben gelegen habe.
Ich hatte das mal in einer Paarberatung, da ging es um Sexualität und ich habe einfach ein Wort für Geschlechtsorgan benutzt, was der Frau unangenehm war und damit war schon eine komische Stimmung im Raum, wodurch ich gelernt habe, okay, ich lasse erstmal die Menschen selber sagen, was sie sagen und wenn ich das dann mitbekommen habe, dann kann ich mich darauf einlassen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die sich entwickeln.
Und was macht man dann, wenn die Menschen eben keine Begriffe zur Verfügung haben und irgendwie drumherum reden? Und wie entscheidet man sich dann, okay, ich benutze jetzt diese ganz abstrakte und medizinisch, klinisch reine Sprache oder ich benutze jetzt eine Sprache, die halt möglichst diese Distanz abbaut zwischen dem Wort und dem eigenen Körper? Das finde ich total spannend, wie dann die Entscheidung fällt, okay, jetzt ist halt Erektion angesagt und jetzt ist ein Steifer angesagt oder so diese Nuancen.
Ja, genau. Also meistens wird das schon, ergibt sich das im Gespräch und manchmal kann man es ja auch offen machen, so dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde gerne mal kurz besprechen, wie wir es denn jetzt nennen. Also das kann durchaus auch humorisch sein manchmal. Es ist aber ganz, ganz unterschiedlich. Und ich würde aber nie versuchen, durch möglichst umgangssprachliche Begriffe Nähe herzustellen. Weil das ist auch was sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, deswegen etablieren sich neue Begriffe auch so schlecht oder erst in neuen Generationen. Weil wenn ich mit einem Begriff nicht aufgewachsen bin, zum Beispiel Vulva oder Vulvina sind so gute Beispiele, dann etablieren die sich einfach schlecht, weil die Bezeichnung, mit der ich mich wohlfühle, ist ganz intensiv mit meiner Identität auch verwachsen. Und etwas, was mir nicht richtig passt, das werde ich auch nicht sagen, weil mir das zu fremd oder zu klinisch oder zu umständlich ist. Und das ist aber sehr unterschiedlich, weil manche Menschen sagen Wörter und empfinden die als normal, die andere als absolut abstoßend oder wirklich prozesszerstörend wahrnehmen würden. Und für andere ist das aber ihr gewählter Begriff.
Wenn du jetzt zu uns so sprechen würdest, wie du jetzt zum Beispiel in so eine Schulklasse gehen würdest. Wie würdest du da anders reden?
Langsamer.
Wie können wir das einfach vorstellen, wie du da jetzt zum Beispiel in einem Zoom-Call oder wo auch immer. Du guckst da in irgendwie 32 ängstlich.
Also gleich vorweg, ich habe noch nie ein sexualpädagogisches Projekt mit Kindern oder Jugendlichen online gemacht, weil das aus meiner Sicht glaube ich, nicht gut funktioniert. Also es ist schon mit Erwachsenen so, dass es so viele Gefühlsebenen gibt, dass ich eher nur mit einer Gruppe arbeite, wo ich weiß, die wollen das auch gerade, die sind da gerade freiwillig. Wenn ich wüsste, ich müsste mit einer Gruppe im Zwangskontext arbeiten, würde ich es, glaube ich, auch nicht online machen, weil ich, wie gesagt, diese vielen, vielen Gefühle nicht auffangen könnte im Raum. Mit einer Schulklasse mache ich das deswegen nicht digital, nicht rein digital, weil da so viele Ebenen aufgehen, dass ich das nicht verantwortlich finden würde.
Da kann man höchstens hybrid mit digitalen Angeboten arbeiten, aber nicht ausschließlich.
Und wenn ich in eine Klasse gehe, dann passiert ja schon ganz viel, wenn ich die Klasse betrete. Also entweder ist das eine ganz ruhige Klasse oder es gibt so Grüppchen, die sind ganz aufgedreht oder ich höre im Hintergrund irgendwie, dass so zwei, drei besonders gewitzte sexuelle Witze machen und ich dann irgendwann, ich höre mir das eine ganze Weile an und packe meine Sachen aus und so und dann gucke ich halt, was die Klasse jetzt braucht. Und manchmal brauchen die besonders gewitzten so dieses, habe ich eigentlich gerade Penis gehört? Und dann so, und dann habe ich das aber ausgesprochen und dann sagt mir den Witz nochmal, vielleicht finde ich den ja witzig und keine Ahnung, dann haben die schon mal gemerkt, ich kann das aussprechen und fahre jetzt nicht vom Stuhl. Und dann sage ich aber auch relativ schnell, jetzt mal ohne Witz, ne, das ist heute ein krasses Ding, was wir hier machen. Wir sitzen hier und reden über Sexualität, das macht man ja gar nicht so oft. Und kann mir vorstellen, manche von euch haben da gerade Lust drauf und andere vielleicht nicht oder manche fragen sich vielleicht, was wir heute machen wollen. Und dann frage ich erstmal, was die Klasse sich jetzt wünscht, also was die jetzt brauchen von ihrer Klasse. Die kennen ja ihre Klasse gut, was wünschen sie sich denn heute, wie das laufen soll, was wünschen sie sich von mir. Und dann können wir anfangen mit dem Thema. Aber ich gebe erstmal diesem Rahmen sehr viel Raum, weil das wichtig ist, damit die Klasse überhaupt sagen kann, okay, der kann ich halbwegs vertrauen, die kriegt das hin und das wird jetzt hier kein Spießrutenlauf. Und dann vereinbaren wir immer Regeln mit der Klasse und wenn zum Beispiel dann wieder jemand sagt, war ja klar, dass du das fragst, dann bin ich da auch sehr streng und sage, wir haben das vereinbart, das gibt es hier nicht, ich möchte, dass das für alle angenehm ist, dass irgendwie der Rahmen wirklich auch sicher ist. Genau, und dann geht es meistens los, dass einfach unglaublich viele Fragen gestellt werden.
Und was sind das für Fragen, die da kommen? Kann man vom Küssen schwanger werden?
Auch. Also manchmal auch. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich unglaublich, also je nachdem, welche Altersgruppe wir auch gucken. Ne? Wir haben gestern uns gerade so ich nenne das immer Blackbox-Fragen. Ich stelle das immer in die Klasse vorher oder die Klassen kümmern sich selber darum und dann kriege ich die Fragen vorher und dann gucke ich mir die an. Und das hängt ganz davon ab. Also es gibt in den kleineren Klassen natürlich ganz, ganz kindliche Fragen. Was macht das Baby im Bauch? Oder muss das Licht beim Sex aus sein? Oder muss der Junge oben liegen? Oder wie ist das beim Heiraten? Und man will dann doch nicht mehr, kann man einfach alles absagen? Oder solche Sachen. Und Jungen haben einen Penis und Mädchen haben was? Die unterschiedlichsten Fragen. Warum sind Frauen schwer verständlich? Wozu brauchen Frauen die Regeln? Solche Sachen, ne? Und dann wird es aber auch schon expliziter und auch 5., 6. Klassen fragen schon, was ist Petting, was ist ein Dildo, was ist der Sinn von Selbstbefriedigung? Manche befriedigen sich selbst, ist das normal oder solche Sachen? Ganz viele Normabgleichsfragen kommen.
Wie gehst du damit um?
Naja, das ist immer so eine Sache. Also fast immer kommt die Frage, was ist der Durchschnittswert der Penislänge? Was ist so der Durchschnitt? Dann frage ich immer Gegenfrage, was denkt denn ihr, wie lang so eine Vagina eigentlich ist?
Keine Ahnung. Und dann wird immer klar, ich weiß, die wissen darüber nicht, wie eigentlich der weibliche Körper gebaut ist. Und ich frage dann, warum ist das denn eigentlich so wichtig in dieser Welt, dass der Penis möglichst groß sein soll? Was hat das mit Sex zu tun? Wo kommt das her? Und dass Sex, penetrativer Sex, ganz oft gar nicht die Hauptsache ist, ne, um das so ein bisschen abzumildern und einfach diverser zu beschreiben. Aber es geht, ich gebe schon auch diesen Bedürfnis nach Normabgleich sozusagen nach.
Und sagt dann irgendwelche Zahlen, aber sagt dann gleichzeitig, naja, und was ist mit Menschen, deren Geschlechtsorgan diverser ist? Ne? Was ist dann? Haben die dann streng genommen keinen Penis oder so? Also um das einfach ein bisschen aufzumachen, dieses, warum ist man denn darauf so fixiert? Warum muss das denn sich an Zahlen festmachen und so? Warum kann man das dann nicht insgesamt diverser denken? Das ist so mein Ansatz. Also schon was dazu zu sagen, um dieses Bedürfnis zu stillen, aber dann immer gleich wieder so die Diskussion aufzumachen, warum wird das eigentlich immer so gedacht? Warum ist man denn darauf so fixiert? Aber ganz oft kommt sowas wie, mein Penis ist schräg, wenn er steif ist, oder meine eine Schamlippe ist größer als die andere, oder ist es normal, dass ich jetzt schon Sex haben will, oder so, bin ich pervers, ist das nicht okay? Sag doch du mal als erwachsene Person. So, das ist so der Normabgleich, der so dahinter steht.
Ich habe Mitgefühl, wenn du das gerade beschreibst, also den Kindern gegenüber.
Ja.
Weil ich das Gefühl habe, da ist irgendwie, da wurde sehr viel Angst gesät.
Auch. Ich habe auch sehr viel Mitgefühl. Das ist auch eines der zentralen Themen meiner Arbeit, dass ich Ich habe einfach unglaublich Lust, mit diesen Menschen darüber zu sprechen, was sie in ihrem Leben bisher gelernt haben, in ihrem 10-, 12-, 13-jährigen Leben, weil die unglaublich viel gelernt haben, weil die unfassbar viele Bilder, Vorstellungen, Ideen im Kopf haben und es ganz lohnenswert ist, mit ihnen über diese Vorstellungen zu sprechen. Und das möchte ich in meiner Arbeit machen. Und da kommen natürlich auch solche Ängste raus. Manchmal sind es Ängste, manchmal sind es einfach Halbwahrheiten. Habe ich mal gehört? Ist das wirklich so? Ich möchte ein Gespräch erreichen, wo die merken, man kann sprechen darüber. Das fühlt sich ganz normal an, ganz einfach an. Und dann habe ich ein paar Sachen gelernt, die ich immer schon mal wissen wollte. Und so, ne? Das möchte ich eigentlich gerne erreichen. Und da gehören auch Normabgleichsfragen dazu, weil natürlich ist unsere Welt voller Normen und da ist auch die Medialisierung nicht gerade eine Hilfe, weil natürlich kann ich mir am Tag 80.000 Menschen angucken und wie die alle aussehen und um Gottes Willen, wie sehe ich denn aus? Das ist ganz, ganz schwer. Also ich glaube, das ist, zeigen schon auch Studien, dass diese Diversität, die auch gezeigt wird, leider nicht ausreicht, um diesen heftigen Körperbildern so wirklich was entgegenzusetzen. Also klar gibt es immer mehr diverse Darstellungen, aber die Flut an Perfect Bodies ist so krass, dass es, naja, Kinder trotzdem ein ganz schönes Fell brauchen, um so bei sich zu bleiben. Und andererseits erlebe ich auch Schulklassen, ich erlebe schon mehr Diversität auch in Schulklassen, muss ich schon auch sagen. Also unterschiedlichste Körper, die sich in unterschiedlichsten Sachen wohlfühlen. Und das war, glaube ich, in den 90ern noch nicht ganz so. Eher ein Großstadtphänomen. Großstadtphänomen und eher so Gymnasium oder so.
Ich habe mir das gerade wirklich bildlich vorgestellt, wie so eine Grundschulklasse mit so einem ganz dicken Fell nach dem Aufklärungsworkshop mit dir rumläuft und alle plötzlich ganz divers sind, weil sie behaart und fällig sind.
Na, manchmal gehen die nach dem Projekt, also gerade die Kleinen, die gehen manchmal nach dem Projekt mit so einem Gefühl von, wow, das kann mein Körper alles, ne? So einem positiven, staunenden Gefühl, was ich natürlich auch toll finde, wenn das sich so ergibt. Es gibt schon auch Schulklassen so in so Brennpunkten, wo dann schon sehr explizit gefragt wird. Also wo dann Analsex gefragt wird und gewaltsame Fragen, provokante Fragen drin sind, die man natürlich dann einordnen muss. Und das hat auch einen Grund, weil das oft Kinder und Jugendliche sind, die sehr viel sexuelles Wissen schon angesammelt haben. Also die kriegen ganz viel mit, die kriegen von zu Hause ganz viel mit, die kriegen in ihrem Umfeld ganz viel mit. Und die wollen mir dann auch erstmal zeigen, pass mal auf, ich weiß auch schon was. Und laden das erstmal so ab und wenn ich das dann aber ernst nehme und eine Frage zum Beispiel nach Analsex jetzt nicht abtue, sondern sage, ja, darüber muss man tatsächlich sprechen, das ist nicht einfach, dann ist das auch eine Ebene, auf der das gut funktioniert.
Gab es eine Frage, die du nicht beantworten konntest oder wolltest schon mal?
Na, es gibt immer Fragen, die ich dann vor der Klasse einordne, beispielsweise wenn jemand persönlich angegriffen wird, also keine Ahnung, warum ist der da so blöd oder hat der überhaupt einen Penis? Das sind so provokante Fragen, wo ich dann sage, die beantworte ich nicht. Dann gibt es immer persönliche Fragen auch, einfach um zu gucken, wie gehe ich damit um oder aus Neugier oder so. Und manche Fragen muss ich üben. Also gab zum Beispiel, was ich wirklich üben musste, war die Frage, was ist eine Vergewaltigung? Da musste ich wirklich überlegen und mir eine Antwort bauen, die auf die Sinn macht. Weil, also ne, das sind immer wieder so Herausforderungen für mich, wie antworte ich darauf jetzt kindgerecht, wie beziehe ich vielleicht auch aktuelle Debatten mit ein. Ich beantworte sowas gerne integrativ und habe dann zum Beispiel so ein Modell, der mit so einer Körperampel arbeitet und die sagt, naja, Sex ist eigentlich immer dann etwas, wenn es ein Sexgefühl ist, also ein positives, grünes und lustvolles Körpergefühl. Und das hängt gar nicht davon ab, was Menschen konkret machen. Also Sex ist jetzt nicht Penis in Vagina oder Petting oder so, sondern wenn ein Mensch oder mehrere Menschen Dinge tun, die sich lustvoll und gut anfühlen. Und ganz kurz gesagt, ist es dann kein Sex, wenn jemand etwas gegen rote Ampeln einer anderen Person tut oder nicht nachfragt oder weitermacht, ohne dass es ein grünes Ampelsignal gab. Dann ist das kein Sex mehr, sondern Gewalt, die mit sexuellen Mitteln angewendet wird. Und gerade wenn es um Kinder geht, geht es dann darum auch zu sagen, wenn Menschen sowas erleben und jemand hat sowas, macht sowas einfach, dann ist nie die Person schuld, die das erlebt, sondern immer die, vor allem erwachsene Person, die das einfach tut und die Grenzen nicht respektiert. Dann ist es immer richtig, davon zu erzählen und solche Sachen, ne, um das gleich wieder integrativ zu denken und Sexualität von Gewalt zu trennen. Und durchaus aber auch auf ambivalente Situationen einzugehen, dass es ja auch Menschen gibt, die Dinge miteinander machen, die andere als Gewalt empfinden würden. Aber das sind dann Dinge, die beide machen, weil sie das wirklich wollen, weil sie darüber gesprochen haben. Und dann sind die Ampeln trotzdem grün, auch wenn die da krasse Sachen miteinander machen. Na, ich glaube, was ich leisten kann, ist, glaube ich, einfach einen Raum schaffen, in dem das Sprechen möglich wird. Und dadurch einfach Erfahrungen schaffen, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft extrem rar sind. Also ganz eindrücklich sind das wirklich diese spezialisierteren Medien- und Sexualitätsprojekte, die wir seit ein paar Jahren machen, wo wir die Klassen, mit denen wir arbeiten, sehr, sehr intensiv zum Thema Beziehungskommunikation, Eifersucht, Streit und so weiter ins Gespräch bringen. Und welche Folgen hat denn das, wenn wir darüber nicht reden, für unsere Mediennutzung? Wenn wir nicht über solche Sachen reden, passiert mehr Cybermobbing. Wir müssen also mehr über diese Dinge sprechen. Und in diesen Projekten, wo wir oft auch die Klassen teilen und dann wieder zusammenbringen und die dann miteinander Gesprächserfahrungen sammeln, die sind für mich oft besonders eindrucksvoll. Also weil dann so wirklich Momente entstehen von: Das hätten wir nicht gedacht. Das ist gut, dass wir da mal drüber reden. Und das ist was, was ich hoffe, erreichen zu können, in einigen Fällen, dass diese Erfahrung vermittelt werden kann. Man kann darüber sprechen und das tut auch wahnsinnig gut.
Ich hätte noch so eine ganz banale Frage, weil ich voll spannend finde, eben wegen dieser Spracharmut: Was sind denn eure Begriffe, die ihr gerne mögt für etwas aus dem Kontext Sexualität und Sex, und was sind Begriffe, die ihr gerne abschaffen würdet?
Also das ist ja immer im Raum, dass sofort diese Sprachlosigkeit da ist. Und manchmal nehme ich das dann genau so, wie es ist, und male irgendwelche Geschlechtsorgane auf dem Flipchart und sage so, und jetzt sammeln wir mal alles, was euch einfällt. Und ohne Wertung einfach alles. Und dann werden alle möglichen Begriffe gesammelt und dann wird es lustig oder auch still oder betreten oder keine Ahnung. Und dann vergleichen wir die Menge an Wörtern, wir vergleichen dann, hat sich das anders angefühlt, Wörter für den Penis oder Wörter für das weibliche Geschlechtsorgan zu suchen, was fällt uns denn bei den Begriffen auf. Wir stellen immer wieder fest, dass das F-Wort irgendwie so eins ist, was eine ganze Person beleidigt, und zwar unabhängig davon, welchen Geschlechts die Person ist, dass es around the world so funktioniert, dass das weibliche Geschlechtsorgan ein Beleidigungsinstrument ist. Dass für das männliche Geschlechtsorgan eher repräsentative oder auch lustige oder spielerische oder so kleiner kumpelmäßige Begriffe gefunden werden. Für das weibliche ist das irgendwie nicht so. Das ist eher so verniedlichend oder reduzierend oder eben irgendwie merkwürdig. Aber erfahrungsgemäß lässt es sich schon so sehen, dass die Fachmenschen, wenn ich jetzt von ErzieherInnen oder so spreche, sich auf Penis und meistens auch sogar Vagina einlassen können. Vulva ist sehr ungeübt, so, es geht eher nicht so gut. Kommt aber auch noch Scheide vor. Und für Kinder oft sowas wie Muschi und Pullermann, das ist dann ganz oft so ein Begriff. Und ganz viele erwachsene Frauen sagen Muschi oder Mumu tatsächlich. Möse setzt sich kaum durch, das ist ja eher so ein aktionistisches Wort. Pussy ist auch eher ein Wort, was selten gesagt wird, außer in eher wieder studentischen, aktivistischeren Kreisen. Ja, also relativ kindlich leider, muss man sagen. Ja, und ich persönlich finde, es gibt auch einfach keine schönen Wörter. Ich finde die Angebote einfach zum Kotzen. Ich mag das nicht. Also das ist einfach, ich finde, das ist eine Spracharmut, wirklich. Und deswegen eiert man dann eben rum. Und dann sagt man eben unten rum oder in mir drin oder so, weil man halt, wie soll man es denn auch sagen? Also das ist halt einfach schwierig.
Ja, ich wollte eigentlich nur auch sagen, dass ich interessant und irgendwo krass finde, dass gerade erwachsene Frauen sich dann irgendwie zum Beispiel darauf einlassen können, Vagina zu sagen, obwohl es ja faktisch nicht richtig ist. Mhm. Und Vulva ein Wort ist, das, glaube ich, vor 20 Jahren einfach noch niemand kannte oder benutzt hat. Und ja, das macht natürlich irgendwie schon total viel, auch mit der eigenen Wahrnehmung von dem eigenen Körper.
Ich bin Antje Vossers. Ich studiere aktuell in Merseburg soziale Arbeit.
Es gibt ja viele Wortschöpfungen, dann, die zum Beispiel Vulva und Vagina zusammenbringen sollen, wie Vulvina zum Beispiel. Das wiederum finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen künstlich und verniedlichend.
Also selbst in wirklich politisierten, aktivistischeren Gruppen bleibt dieses Thema, wenn man mal ganz privat fragt, schwierig. Also ganz privat gefragt jetzt. Da gehe ich zwar für Vulvina auf die Straße, aber privat sage ich es vielleicht auch nicht wirklich, weil es einfach schwierig ist, dass das so reinwächst in die eigene Identität. So, ne?
Sexualität 2030, wie sieht die aus?
In so kurzer Zukunft. Ich wünsche mir, ich wünsche allen Leuten eine sich ganz nah und nährend und befriedigend anfühlende Lust und Sexualität, dass das erreicht werden kann. Und wünsche mir insgesamt gesellschaftlich mehr Mut zu offenen Debatten, offenen Gesprächen, offener Bildung, dass die sexuelle Revolution vielleicht nachgeholt werden kann. Dass sie eine stille und Revolution wird, die zu viel Offenheit und mehr guter, lustvoller Sexualität führen kann.
Aber die war doch schon die sexuelle Revolution.
Ich finde, die hat nicht stattgefunden. In meiner Sicht nachzulesen übrigens auch wunderschön bei Ulrike Haider, Vögeln ist schön. Sie sagt das auch, sie sagt, ihrer Meinung nach ist die sexuelle Revolution nicht passiert, sondern die Sexualität wurde enttabuisiert, um sie vermarkten zu können. Aber das, was eigentlich passieren sollte, nämlich dass wir frei und erwachsen und offen darüber sprechen können, ist nicht passiert. Und das ist auch meine Meinung. Ich glaube, da muss viel passieren. Sexuelle Bildung einfach für alle mehr.
Ja, ich würde mich da grundsätzlich anschließen und es vielleicht so konkretisieren, dass
sexuelle Selbstbestimmung ja ein gewissermaßen Grundrecht ist, das aber bisher nicht, aus meiner Sicht nicht wirklich als solches angesehen wird. Und deshalb wäre mein Wunsch, dass es mehr Verständnis und Selbstverständlichkeit für dieses Recht als grundsätzliche Eigenschaft von Menschen ist, das tatsächlich auch gefördert und geschützt wird, so wie, also dass es sich eben frei entfalten kann. Und das ist nur möglich, wenn es vernünftige sexuelle Bildung gibt, wenn es eine Tabuisierung gibt von ja, eben Sprache zum Beispiel und von den vielen Normen, die da auf uns einwirken.
Meistens, manchmal sind es Fragen, wo Kinder oder Jugendliche so mit so Sonderwissen punkten wollen. Also, was ist Seetangsake? Sorry. Manga-Porn bin ich raus. Aber es gibt halt auch so Leute, die halt sagen, na, das weißt du bestimmt nicht, oder? Nee, weiß ich nicht. Ist auch okay.
So, ne? Ich weiß auch nicht, was Seetangsake ja, ist.
Mir wurde es dann erklärt. Das ist, wenn eine Frau Schamhaare hat und man sie die Beine so zusammen hat und man tut da Sprudelwasser oder Sekt dann in den Schoß und dann steigen die Haare so auf. Und man trinkt das dann. Man
klingt ja spektakulär.
Wurde mir so erklärt, das war ein Sechstklässler. Da dachte ich, Respekt.
Dingster Boomster. Camilla Fettes und Florenz Gilli auf der Suche nach Wörtern. Musik. Timon Talwitzer und Band. Jingle, Anita Popovic. Aufreger, Erreger, Worte, Widerworte? Schickt uns eine Sprachnachricht unter anchor.fm/dingsterboomster.